Es freut mich, dass wir unser Studium im Propheten Jesaja mit diesem Thema heute zunächst beenden. Und das Thema lautet die Wiedergeburt des Planeten Erde. Wir haben jetzt ein Vierteljahr gelernt, dass die Prophetie ein Licht ist in dieser dunklen Welt, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in unseren Herzen. Und dieser Tag, an dem Christus in den Wolken des Himmels bald kommt, kommt jeden Tag näher. Und wir alle werden es sehen. Entweder auf der Seite der Erlösten oder auf der Seite der Verlorenen. Aber Christus kommt. Er kommt in unseren Tagen. Die Prophetie ist eine Weissagung, die sich mit der Zukunft befasst. Deshalb wissen wir, dass Jesus jetzt kommt, weil er hat es uns ja in seinem Wort offenbart. Hier ist der Zeitverlauf der Geschichte und die Bibel bringt uns das erste Kommen, den Tod, die Endzeit, das zweite Kommen Christi, das Millennium und das dritte Kommen Christi in den prophetischen Schriften wunderbar vor Augen. Von Moses angefangen bis über alle Propheten kommen wir immer an diese drei Punkte. Die Endzeit ist jedoch die Hauptkonzentration aller prophetischen Schriften des Alten und des Neuen Testamentes. Der Prophet Jesaja deckt von seiner Zeit bis über das erste Kommen Christi bis zur neuen Schaffung der Erde alles ab. Er ist der Prophet, der eine erfüllende Prophetie gepredigt hat für die Zeit seiner Zeit, für die Zeit des Kommens Christi, des ersten und dann des dritten. Aber seine Hauptkonzentration ist die Zeit, in der wir leben, nämlich die Zeit des zweiten Kommens Christi. Es ist so, wie wenn Jesaja heute leben würde. So klar und deutlich ist seine Botschaft. Er fängt an den ersten Vers und sagt, hört ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder auferzogen und erhöht und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. Ist das auch die Botschaft der letzten Gemeinde unserer Zeit? Sicherlich, Laodicea ist genauso eine Gemeinde, der man sagen kann, sie kennt nicht ihren Herrn. Genauso wie damals. Und das, was damals dort steht, und wir haben es ja gesehen, Schritt für Schritt, das passt zu 100% auf die Zeit und auf unsere jetzige Gemeinde. Die Auseinandersetzung, in der wir stehen, ist nicht an vielen Punkten, sondern an einem einzigen Punkt, nämlich von wem bin ich abhängig? Und es gibt nur zwei Alternativen, von Gott oder von Satan. Nach wem richte ich mich? Satan natürlich, wenn er mich verführen will, dass ich nach ihm mich richte, schickt Menschen vor, weil er selbst versteckt sich sehr gern hinter jemand anderem, weil er ja das Versteckesspiel liebt und kennt. Er hat so angefangen, von Anfang an, im Himmel schon, hat er mit Betrug die Engel verführt. Und als er zu Eva kam, kam er hinter einer Schlange. Er hat sich verborgen. Und das tut er auch heute durch seine geheimen Pläne, die er aber durch Menschen ausführen lässt. So er versteckt sich hinter Menschen. Ob es jetzt unsere nächsten Verwandten sind oder ob es die Regierung ist, es ist nicht relevant. Wenn man menschenabhängig ist, kann man Gott nicht abhängig sein. Aber er hat über die Jahrtausende den Menschen auch an Götzen gebunden, an gewisse Bilder, an gewisse materiellen Sachen. Und bis heute glauben viele Menschen, dass irgendwelche materiellen Dinge irgendwelche magischen Kräfte haben. All das ist natürlich nicht der Fall. Aber eines seiner großen Verführungen heutzutage ist die Verführung, dass man einer Institution treu ist. Prediger, die geschult werden, besonders in meiner Gemeinde, werden so geschult, dass sie wissen, wenn sie angestellt werden, müssen sie nicht ihre eigene Meinung vertreten, sondern die Meinung der Kirche. Nun, wenn ich das mit den Worten Jesu ausdrücken würde, dann wäre das pure Heuchelei, wenn die Meinung der Kirche mit meiner nicht übereinstimmt. Und ich vertrete sie. Eine Institution zu vertreten, kann man nicht. Es ist Götzendienst. Man kann nur eine Person vertreten. Und Gott hat in seiner ganzen Heiligen Schrift nie eine Institution gehabt, die ihn vertreten hat. Ja, es gibt eine Institution, aber es ist das Volk, das ihn vertreten hat. Und war das Volk nicht gut, dann hat er die Institution zerbrochen. Er hat das Volk Israel, Jesaja hat den Untergang verkündigt der 10 Stämme. Und er hat auch den Untergang der 2 Stämme verkündigt. So, Gott zerstört die Institution, weil die Institution ist nicht das, wo man treu sein kann. Man kann nur einer Person treu sein. Niemand kann ein Land vertreten. Er kann immer nur eine Person vertreten. Lasst uns das ganz deutlich verstehen. Zur Zeit Jesu vertrat man eine Meinung, aber man war selbst nicht derselben Meinung. Das ist eine gespaltene Persönlichkeit. Pastoren, die heute vorne stehen und die Meinung vertreten in ihrer Kirche, aber es ist, sie sich nicht damit identifizieren, sind nichts anderes als Heuchler. Deshalb lasst uns das klar machen. Der Satan versteckt sich hinter Institutionen. Und er macht die Menschen gläubig, dass sie einer Institution gehorsam sind. Das wird Tausenden, wenn nicht Millionen von Menschen das Genick brechen, weil sie hören auf eine Institution. Sie erheben eine Institution und nicht Gott, den einzigen, den man erheben kann. Und das Schlauste, was Satan sich ausgedacht hat, ist dieses mit gewissen Spikes versehene Element, das uns alle den Schrecken eingejagt hat und das jetzt einfach nur bekämpft werden kann, indem man sich selbst zu Tode spritzt. Dieser Götze, dieser modernste Götze aller Zeiten, ist der, der eines seiner schlauesten Erfindungen ist. Und siehe da, die Menschen glauben daran. Und er im Hintergrund freut sich darüber. Bin ich abhängig für mein Leben, für meine Gesundheit, von einem äußerlichen Element? Oder bin ich abhängig allein von Gott für meine Gesundheit und für mein Leben? Und ich hoffe, dass wir diese Prüfung bestehen und wissen, dass unsere Abhängigkeit allein von Gott sein kann. Nun, wir haben gelernt, und das ist das, was in der Bibel vorkommt, es gibt 2 antagonistische Reiche und es gibt nichts dazwischen. Es gibt Israel und die Gemeinde Gottes und es gibt Babylon und seine Untertanen. Es gibt 2 antagonistische Städte, Jerusalem und Rom, die Hauptstädte dieser 2 Reiche. Es gibt 2 antagonistische Frauen, weil damit werden die Städte verglichen, die eine die Treue und die andere die Untreue. Und es gibt 2 antagonistische Identitäten der Menschen, die Kinder Gottes sind und die denken, sie sind Gott. Nun, wir wissen, wir leben in den letzten Ereignissen dieser Weltgeschichte und wir befinden uns im Endkampf. Das heißt, der Endkampf muss dazu führen, dass die Menschheit nur in 2 Gruppen aufgeteilt wird. Das heißt, um ein Ende des Kampfes zu führen, weil es ja nur 2 Lager gibt, muss es zu einem Kampf kommen, wo man entweder in dem einen oder in dem anderen Lager ist. Und ich finde, das ist ja in Ordnung, weil zurzeit sind wir ja in vielen Lagern, sind die Leute verteilt. In der Realität gibt es aber nur 2, die nicht Gott oder die nicht Satan. Bin ich menschenabhängig oder gottabhängig? Und jetzt, um diesen Kampf zu beenden, gibt es 2 Elemente, die das vollbringen. Von der Satans Seite, er will alle Menschen in seinem Bann, in seiner Sklaverei halten. Deshalb muss er das Gute erzwingen. Und jeder, der dem guten Zwang nicht nachkommt, wird getötet. Das ist sein Drohen. Man nimmt ihm die Existenz weg, weil er ist ja eine Gefahr für die anderen. Und damit er weiß, dass sie hundertprozentig sein sind, muss er sie mit einem äußeren Mahlzeichen an Hand oder Stirn, sagt die Schrift, kennzeichnen. So, da ist ein Druck auf alle Menschen von Seiten Satans. Er geht, wie wir gesehen haben, durch die Geister der Teufel an alle Regierungen, um sie alle zu versammeln zum Kampf, wenn Jesus kommt. Und wir sind jetzt mitten in diesem Prozess, wo es darum geht, mit Zwang das Gute zu erreichen. Sicherlich muss man es gut sehen, wenn man etwas erzwingen will. Und das kommt von Seiten Satans, von Seiten der Regierungen. Aber das würde nicht allein ausreichen. Gott will, damit jeder die Chance bekommt, die richtige Seite zu wählen, braucht er ein Licht, das da leuchtet in der Welt in dieser Zeit. Und so haben wir zwei Kontraste. Das Böse kommt hervor in seiner stärksten Facette, wenn man so will. Und die stärkste Facette des Bösen ist der Zwang zum Guten. Das ist auch der Grund der Krankheit. Es ist der Zwang zum Guten, weil keiner würde sehen, dass der Zwang zum Guten falsch ist. Aber ein Zwang zum Guten gibt es in Gottes Regierung nicht, gibt es in unserem Bedürfnis nicht. Es ist eine teuflische Sache. Es ist die tiefste teuflische Sache, die es gibt. Deshalb offenbart sich der tiefste Irrtum des Bösen gerade dadurch, dass er den Menschen alle das Gute erzwingen will. Eine gute Therapie, einen guten Ruhetag und all das, was die Menschen dann tun müssen. Nicht freiwillig, nicht weil sie wollen, sondern weil sie müssen ja die Welt retten, sie müssen ihr Leben retten und so weiter. Aber in dieser Zeit, wo das tiefste Böse hervorkommt, und ich denke, wir haben einen Blick schon bekommen in diesem letzten Jahr, wie böse das Böse ist und wie schlau es gemacht ist und wie heuchlerisch es funktioniert, sodass es mir persönlich geht es dann manchmal sehr stark an die Substanz, weil es ist unerträglich, dieses Böse. Und wir müssen auch das tragen lernen, weil dann sind wir völlig frei. Weil Gott lässt es zu, also lassen wir es auch zu. Aber um die Welt zu warnen, muss auch das größte Licht der Offenbarung Gottes hervorkommen. Damit wirklich diese zwei Lager absolut Gottes Ebenbild darstellen oder das Ebenbild des Satans, brauchen sie die maximale Finsternis bei Satan und das maximale Licht bei Gott. So dass keiner eine Entschuldigung hat, weil in diesem Kontrast zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge, kann sich jeder Mensch entscheiden. Und er muss sich auch entscheiden. Aber jetzt hat Gott ein Problem. Er hat ein Volk, das soll dieses Licht sein. Aber dieses Volk ist nicht da. Jesaja 64, am Ende seiner langen Schriften, hat er immer noch dasselbe Thema, wenn er sagt, ich recke meine Hand aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk, das seine Gedanken nachwandelt auf einem Wege, der nicht gut ist. Ein Volk, das mich entrüstet, ist immer vor meinem Angesicht Opfer in den Gärten und räuchert auf den Ziegelsteinen. Siehe, es steht vor mir geschrieben, ich will nicht schweigen, sondern bezahlen. Ja, ich will ihnen in ihren Busen bezahlen, beide ihrer Missetaten und ihrer Väter Missetaten miteinander, spricht der Herr. So, es kann so nicht bleiben. Sein Volk kann nicht das sein, was Finsternis ist. Deshalb muss er ein Volk reinigen. Und das ist der Prozess, in dem wir jetzt stehen. Er reinigt sein Volk und macht jeden klar. Aber wir sehen, wie wenige es sind, die von Gottes Volk übrig bleiben, die nicht gehen mit dem Götzendienst, die nicht ihm dienen. Wie viele das sind, die ihm nicht dienen. Das ist erschreckend. Deshalb muss er Gericht halten. Und wenn ein Baum ein Bild ist, wie wir gesehen haben im Jesaja, ein Symbol für ein König oder Königreich, und das ist das Bild der Gemeinde und des Volkes Gottes in dieser Endzeit, so muss Gott Gericht führen mit seiner Gemeinde in diesem Bild. Er haut den Baum ab. Aber ein heiliger Same wird übrig bleiben. Das ist der Stamm. Alles andere kommt ins Feuer. Alles andere geht verloren. Es bleibt vom großen Baum ein kleiner Same übrig. der wird dann das Licht sein in einer finsteren Welt, wo die Finsternis durch die Unkenntnis des Gesetzes, durch die Unkenntnis des Menschen und durch die Unkenntnis Gottes besteht. Sein Volk wird das Gesetz und das Zeugnis Gottes. Sie werden Gott darstellen, nicht eine Institution, sondern ihn allein. Weil man kann nur ihn darstellen in seinem Licht. Und dieses Volk hat eine klare Botschaft. Und diese Botschaft kommt immer wieder vor und ich kann es auch nicht lassen, sie auch nicht im letzten Vortrag noch einmal zu bringen. Jeder Mensch ist geboren mit dieser falschen Lüge. Er ist tot geboren, hat keine Fähigkeit aus sich heraus, aus diesem Zustand sich zu befreien. Und wir müssen uns deshalb die grundsätzliche Frage stellen, wieso haben wir alle diesen Irrtum? Wieso kommen wir auf die Welt mit so einer Idee über uns, die nicht stimmen kann? Nun, das Erste ist, wir müssen verstehen das Gesetz der Vererbung. Das Gesetz der Vererbung beweist, dass alle Menschen einen gemeinsamen Ursprung haben. Nach dem Gesetz wissen wir, dass die Menschen herkommen müssen aus einem lebendigen Wesen. Es gibt kein Leben, das nicht aus einem Leben entsteht. Ja? Das heißt, aus einer Pflanze kommen Samen, die sind lebendig und dann wächst eine neue Pflanze. Menschen sind am Leben und sie bringen aus ihrem Leben einen Nachkommen. Von einem Toten wird keiner geboren. Weil aus einem Toten kann kein Leben entstehen. Deshalb müssen wir wissen, wo ist unser Ursprung? Wir sind eine Spezies und haben dieselbe identische Struktur. Wir haben dieselben Funktionen. Wir haben dieselben Grundbedürfnisse. Wir haben auch denselben Irrtum. Warum? Weil nach dem Gesetz der Vererbung kommen alle Menschen, ganz egal wie viele wir uns zählen auf Erden, aus einem einzigen Leben. Und das ist aus dem Leben von Adam. Nur deshalb können wir eine Spezies sein, dieselbe Struktur, Funktion und Grundbedürfnisse haben und auch zum selben Irrtum gekommen sein, weil wir ziehen uns alle aus einem Leben. So, Gott hat den Adam geschaffen und er sollte ewig leben, wenn er in der Abhängigkeit zu Gott bleibt. Eva wurde aus seinem Leben geschaffen. Die Eva ist ein Individuum des Lebens Adams. Und sie war als Individuum genauso an Gott gebunden vom Moment ihrer Schöpfung, als sie aus dem Leben von Adams gemacht wurde. Und jetzt kommt die Anfechtung. Satan darf sie verführen und sie gehen, ohne dass wir eine Erklärung dafür haben, auf Satans Verführung ein, trennen sich von Gott, binden sich an Satan. Dadurch verändert sich ihre Identität und ihr Leben geht dabei verloren. In dem Moment, wo Adam sich von Gott trennt, ist sein Leben ein totes Leben und er wäre für immer gestorben, hätte Gott nicht einen Plan gehabt, dieses Leben zu erlösen. So alle Individuen, die auf dieser Erde leben, kommen aus Adam, sind also geboren mit dieser falschen Natur und binden sich an Menschen, an Satan, an Götzen, an wen auch immer. Sie haben keine Wahl. Sie sind für immer verloren. Sie sind tot. Aber weil Gott eine Lösung gefunden hatte, sein Sohn nahm auf sich den Menschen, der zur Hälfte von seinem Vater war und zur Hälfte von seiner Mutter Maria. Er nahm auf sich und kam in dieses Leben, damit er den Grund des Todes dieses Leben, nämlich die falsche Identität, in sich selbst zerstört, dass er dann anschließend das ganze Leben am Kreuz zerstört, nachdem er es gereinigt hat, damit er aus dem alten, reinen Leben durch die Auferstehung von den Toten ein neues, ewiges Leben schafft. Das neue Leben Jesu ist das Leben, wo Gott sagt, heute habe ich dich gezeugt, im Psalm 2. Christus ist der Sohn Gottes, als er aus dem Grabe kommt. Jetzt sind wir alle in diesem toten Leben geboren. Wir haben alle nur eine Natur. Und die Frage ist, wie kommen wir hier raus? Nun, der einzige Weg, aus diesem Leben herauszukommen, ist, indem wir das Alte mit Christus zusammen kreuzigen und durch den Glauben in das neue Leben kommen, das ein ewiges ist. Das ist ein Glaubensprozess. Das ist die Botschaft, die wir bringen müssen an alle Menschen dieser letzten Zeit, die jetzt leben. Das ist die Botschaft, dass es nur einen Ausweg gibt durch einen Erlöser, durch das Kreuz und durch die Auferstehung. Nur so können wir frei werden von dem Irrtum unseres Herzens, mit dem wir geboren sind. Nur so kommen wir aus dem Tod zum Leben, wenn wir im Glauben das neue Leben Jesu aufnehmen. Das ist das, was uns führt, was uns trägt. Das ist die Botschaft, die wir bringen müssen, um allen Menschen, die auf dieser Erde leben, befreit zu werden. So nur durch den Glauben wurde Adam erlöst, so nur wurde Eva erlöst und jeder Mensch, der in Adams totes Leben geboren wurde, kann nur erlöst werden, wenn er durch den Tod, das heißt durch den geistigen Tod, durch den Glauben, das neue Leben Jesu annimmt. Dies ist der Kampf. Das ist das Licht, das wir durch die zur Welt bringen können. Weil wir haben darin Gott, wir haben sein Gesetz und wir haben seine Gerechtigkeit, wie er Gerechtigkeit schafft. Und wenn dann jetzt sehr bald diese Trennung kommt, wird Gott ein Volk haben, das völlig leuchtet, das das Licht bringt. Und Gott wird, so wie der Jesaja schreibt, sich zeigen über diesem Volk und wird durch diese kleine Gruppe von Menschen die ganze Welt von seiner Herrlichkeit, nicht von einer Kirche, nicht von einer Institution, nein, es wird ein Volk sein, das alle zusammenruft, nicht in eine neue Institution, sondern in eine einzige Herde. Weil es wird nur noch ein Hirte und eine Herde geben, auf beiden Seiten. Christus als Hirte der Guten, der Erlösten und Satan als Hirte der Bösen. Es wird keine Zwischenlösungen mehr geben. Und wenn es dazu kommt, dass die Trennung vollzogen wird, das heißt, die, die nicht dem Druck nachgeben, sich ein Mahlzeichen zu geben, die nicht dem Druck nachgeben, sich vor einem Götzen zu beugen, die dem Druck nicht nachgeben, einen Ruhetag als Ruhetag anzunehmen, der kein Sinnbild ist für Gottes Freiheit. Wie sollte man einem aufzwingen etwas? Wie sollte je etwas, was man einem aufzwingt, Gottes Ursprung haben? Das sollten wir doch alle wissen. Das geht nicht. Wenn diese Trennung vollzogen ist und sie wird sich in unseren Tagen vollziehen, sehr schnell wird es kommen. Ich weiß nicht genau die Zeit, aber ich vermute, dass wir schon gegen Ende des Jahres eine starke Situation haben, wo das Ganze, diese Trennung, diese endgültige Trennung vonstatten geht. In dem Moment, wo das Mahlzeichen kommt, wo Satan sagt, nur jemand kann kaufen oder verkaufen, nur jemand kann in der Gesellschaft angenommen sein, weil er dieses Mahlzeichen annimmt, weil er ja schon geimpft ist, weil er die Maske trägt, weil er sich den Sachen unterordnet, dann wissen wir, jeder, der dieses Mahlzeichen nimmt, ist endgültig verloren. Es gibt kein Zurück mehr. Wer sich auf der Hand oder eine Stirn ein Zeichen setzt, der kann nicht erlöst werden. Erlöst werden nur die, die diesem Zeichen nicht nachgeben, weil sie glauben ja nicht an den Götzen des Bösen. Sie glauben nicht an das Bild dieses Tieres, wo er sich versteckt dahinter, welcher gut passt zu der Virusgeschichte. Und dann kommen die sieben Plagen. Wenn jede Seite komplett ist, wenn es niemanden mehr gibt, der von einer Seite zur anderen Seite kann, weil jeder entweder in Gott frei ist oder in Satan völlig gefangen, dann kommen die sieben Plagen, der Zorn Gottes, ein gerechter Zorn für die, die in dieser Zeit das große Übel tun. Und ich habe es schon gesagt und ich sage es nochmal, ich freue mich auf diese sieben Plagen, die die Gottlosen treffen wird. Und es werden die Gottlosen sein zu unserer Zeit, die wir jetzt sehen und erfahren, wie gottlos, wie herrschsüchtig, wie grausam sie sind. Angefangen von einem Prediger, einem Gemeindeleiter, einem Diakon, der an der Tür steht und dich nicht in die Gemeinde lässt, weil du dich nicht zwingen lässt zu einem götzendienerischen Akt. All das bis zu der höchsten Regierung. All sie werden alle in diesen sieben Plagen den gerechten Zorn Gottes zu verspüren bekommen. Und sie sind es wert. So sagt die Bibel. Es ist gerecht, weil sie haben Blut vergossen. Sie haben Menschen vom ewigen Leben abgehalten. Sie sind es wert. Niemand wird Gott je anklagen, dass er ungerecht war wegen diesem Zorn, der steht, wird ohne Gnade eingemischt sein. Eine Zeit, die es noch nie gab. Aber sie wird eine gerechte Zeit sein, weil Blut haben sie getrunken und Blut gibt ihnen Gott wortwörtlich zu trinken. Und in der letzten Plage, in der siebten, kommt der Herr. In der siebten ist die Erlösung der Seinen, die Auferweckung aller Gerechten von Adam an. Und das ist die Entrückung oder die Himmelfahrt nicht davor. Sie wird versinnbildet in dem siebten Fest in Israel, das war das Laubhüttenfest. Die Reise zum Himmel wird laut Bibel 7 Tage dauern. Und in diesen 7 Tagen sind wir noch nicht zu Hause, aber wir sind erlöst. Wir sind befreit worden von aller Not, die uns je befallen hat. Deshalb wird das Laubhüttenfest das Freudenfest aller Freudenfeste sein, die wir je bisher gefeiert haben. Wahrscheinlich warten uns noch größere Freuden über die ganze Ewigkeit. Aber dieses Laubhüttenfest wird für uns, wenn wir in der Wolke sind, in Richtung Himmel gehen, wird für uns die wohl schönste Erfahrung sein, die wir bis dahin erlebt haben. Nun wird uns dieses Kommen Christi in der Offenbarung als Ernte dargestellt. Offenbarung Kapitel 14, dort Vers 15 bis 20 sagt uns, es ist das Kommen Christi in den Wolken des Himmels. Und dort sagt er, ab Vers 14, und sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschensohns, der hatte eine güldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß, schlag an mit der Sichel und ernte. Denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürre geworden oder reif geworden. Das ist die Weizenernte. Und der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde und die Erde ward geerntet. Das sind die, die er auferweckt, wenn er kommt, und die leben und entrückt werden zu ihm in der Wolke. Und ein anderer Engel ging aus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit großem Geschrei, wir wissen, am Altar ist Gericht, das Feuer ist das Gericht, und rief mit großem Geschrei zu dem, der die scharfe Hippe hatte, und sprach, schlag an mit deiner scharfen Hippe und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. So, wir haben also hier die Weizenernte, die Kinder Gottes, und wir haben die Traubenernte, das sind die Kinder des Satans. Und die einen werden in die Kälte getan, und ich habe schon gelesen, und der Engel schlug an mit seiner Hippe auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte ward draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde durch 1600 Feldweges. Wenn Jesus Christus kommt, dann wird er die Kälte treten. Und das beschreibt der Jesaja in Jesaja 63, 1 bis 4 wunderbar. Wer ist der, so von Edom kommt, mit rötlichem Kleiden von Bosra, das so geschmückt ist in seinen Kleidern und einhertritt in seiner großen Kraft? Ich bin's, der Gerechtigkeit lehrt und ein Meister ist zu helfen. Warum ist dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie eines Kältertreters? Ich trete die Kälter allein, und ist niemand unter den Völkern mit mir. Ich habe sie gekältert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Daher ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe all mein Gewand besudelt. Denn ich habe einen Tag der Rache mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, ist gekommen. So, wenn Jesus Christus kommt, wird er die Kelter treten am Ende dieser 7 Plagen. Die Gottlosen werden alle getötet durch den Hauch seines Mundes. Wir erinnern uns nochmal, dass seit dem Fall in Sünde von Adam es 3 Phasen der Schaffung der Gerechtigkeit auf Erden gibt. Wir haben gesehen, die Phase, in der Christus kommt, bei seinem ersten Kommen, und er schafft Gerechtigkeit im Menschen, nicht außerhalb von ihm. Die Erde ist immer noch von Ungerechtigkeit beherrscht. Bei seinem zweiten Kommen wird er die Sache trennen. Er wird die, die sein Volk sind, auferwecken und befreien für immer. Und alle Gottlosen sterben beim Anblick. Er tritt die Kelter allein. Und jetzt ist 1000 Jahre Ruhe auf der Erde. Satan ist alleine. Und dann kommt das dritte Kommen Christi. Und das ist dann, wenn er mit allen Heiligen, mit dem neuen Jerusalem vom Himmel kommt. Und das wollen wir uns kurz anschauen. Und danach folgt die Ewigkeit. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel. In Sacharja 14, 4 und 5 sagt es, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, gegen Morgen. Und der Ölberg wird sich mitten in Zweien spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass sich eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen Mittag geben wird. Und dann im Vers 5 am Ende, da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihr. So, das neue Jerusalem kommt vom Himmel, dort, wo das Alte gestanden ist. Dort kommt Christus zurück mit seinen Heiligen, nach dem Millennium, nicht davor. Die Offenbarung 20,7 sagt es genauso. Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan loswerden aus seinem Gefängnis, das sind, weil er ja niemanden zu verführen hatte, 1000 Jahre, und wird ausgehen zu verführen die Heiden an den 4 Enden der Erde. Das sind die Heiden, die auferweckt werden, nachdem Christus mit seinen Heiligen gekommen ist, auf die Erde. Den Gog und Magog, beschrieben im Kapitel 39 von Hesekiel, sie zu versammeln zum Streit, welche Zahl ist wie der Sand am Meer, sind die Verlorenen, die alle auferstehen werden, von Kain an bis zum Letzten, der gestorben ist, bei dem Kommen Christi. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Das ist das Ende der Geschichte. Bevor das Feuer fällt, hält Gott Gericht und alle werden einverstanden sein, dass sie verloren sind, inklusive Satan. So, Gott wird nicht das Feuer vom Himmel fallen lassen. Er wird niemanden vernichten, bevor jeder erkannt hat, dass der Grund, weshalb er da ist, und der Grund, weshalb er in eine ewige Nicht-Existenz gehen wird, nicht bei Gott lag, dass Gott sich jede Mühe für ihn gegeben hat, sondern dass es allein bei ihm lag. Und wenn er dann alles sieht und erkennt, dass Gottes Gerichte wahrhaft und gerecht sind, dann erst fällt das Feuer vom Himmel und verzehrt sie alle, die Wurzel und alle, die daraus der Wurzel kamen, Satan mit allen anderen. Und dann schafft Gott aus der alten Erde, weil das ist ja schon das neue Jerusalem darauf, eine neue Erde und einen neuen Himmel. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird, noch zu Herzen nehmen, steht in Jesaja 56, 17 bis 19, sondern sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich sein über den, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem schaffen zur Wonne und ihr Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk und soll nicht mehr darin gehört werden, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Und Offenbarung steht, denn das Erste ist vergangen. Das heißt, das Drama dieser elenden Weltgeschichte, der Sünde und der des Irrtums des Herzens ist für immer weg. Das ist das Ende oder, wenn man so will, der Anfang dessen, was für alle Ewigkeit fortgesetzt wird. Und Sünde kann nicht mehr existieren. Egoismus ist ausgerottet. Jeder Selbstbetrug. Es wird niemand den anderen mehr noch was lehren, weil jeder wird von Gott gelehrt sein. Was für eine Welt muss das sein? Wie schön muss das sein, wenn jeder mit dem anderen leben will, nichts mehr von dem anderen will oder braucht. Wie herrlich muss diese neue Welt sein. Aber wir haben noch eine kleine Durststrecke bis dahin. Und während wir nach vorne gehen, um dieses letzte Werk zu vollenden, das Licht der Welt zu sein, haben wir die Verheißung aus dem Jesaja 40, die sagt, die Knaben werden müde und matt und die Jünglinge fallen. Aber die auf den Herrn harren, das heißt, die dem Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist die Verheißung seines Volkes. Das ist die Verheißung seiner Knechte. Und sie möchte ich in Anspruch nehmen. Und ich hoffe, du wirst sie auch in Anspruch nehmen. Und wir werden gemeinsam leuchten in dem völligen Vertrauen Gottes. Und wir werden unsere Flügel erheben, nicht weil in ihnen unsere Kraft steckt, sondern weil in ihnen die Kraft Gottes steckt, deren wir zu 100% vertrauen. Kein Menschenvertrauen mehr, nichts mehr, was uns an Menschen hängt. Allein Gott ist unser Fels und unsere Burg. Das ist unser Teil. Das ist unsere große Kraft, die wir brauchen, bis wir am Ende dieses Kampfes angekommen sind und uns dann die Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater und unserem Erlöser erwartet. Mögen wir treue Knechte erfunden werden. Amen.